aber es gibt aber auch den Ehrgeiz als Motivation, sich mit anderen zu vergleichen, höher, weiter, schneller zu kommen, reicher zu werden als andere. Und dann kommt dann schon ziemlich schnell auch irgendwie der Neid mit rein, mehr besitzen zu wollen als andere, materiell, finanziell oder vielleicht sogar auch mit Einfluss und Macht. Schauen wir in diese Welt, dann begegnet uns das immer wieder, damals und auch in der Gegenwart. Wir können in Zeiten gucken, da ist das eigentlich schon immer so gewesen. Ob das im Beruf war, in der Familie oder im Freundeskreis, in der Politik oder in der Gesellschaft. Und weil es eben kein Phänomen unserer Zeit ist, können wir das tatsächlich auch schon in der Bibel entdecken. Zu Zeiten des Propheten Micha im Alten Testament, da waren die Anführer Israels, ja, die hatten so einen Anspruch an sich selber, möglichst viel Macht und Einfluss zu haben, reich zu werden, und sie haben sich da Mittel bedient, wo wir sagen, das ist weder im Sinne Gottes noch in unserem Sinne, nämlich durch Diebstahl und Gier. Und die Propheten der damaligen Zeit kriegten das mit und haben da tatsächlich auch zum Teil mitgemacht. Und Arme wurden beraubt, damit andere reich wurden. Wenn wir so an heute denken, können wir sagen, was hat sich eigentlich verändert? Ist doch genauso wie damals. Also wer das Buch Micha einmal lesen möchte, es hat ja nur 7 Kapitel, das lohnt sich, und man wird erstaunt sein, wie viel man doch entdeckt zur heutigen Zeit. Ein hochaktuelles Buch, könnte man meinen. Das Böse ist um uns herum und manchmal selbst in unseren Herzen, und die Frage ist, wie geht Gott eigentlich mit dem Bösen in unserer Welt um? Kann Gott es ohne seine geliebten Geschöpfe, uns Menschen, eigentlich aushalten, dann, wenn wir böse sind und Böses tun, Böses im Sinn haben, Böses im Herzen haben? Und wie ist das mit diesem Spannungsfeld? Weil Gott kann ja auch nicht mit dem Unrecht und mit dem Bösen auskommen. Also er möchte mit uns Menschenbeziehung haben, kann aber auf der anderen Seite auch mit dem Unrecht und mit dem Bösen nicht leben. Und Israels ungerechte und wirtschaftliche Gewohnheiten mussten damals bestraft werden und werden auch heute noch von Gott bestraft. Böses wurde damals aus Israel verbannt. Die Folge war nämlich, dass dann die siegreichen Assyrer über Israel kamen und dann gab es eine Verschleppung nach Babylon. Ja, wenn Menschen Unrecht und Ungerechtigkeit erleben, wenn da Folgen von Bösem und Unrecht ist, dann fragen sich manchmal die Menschen, wo ist denn jetzt eigentlich Gott? Gottes Handeln und Gottes Wesen sind unvergleichbar in dieser Welt. Selbst wenn wir Gott nicht immer so auf Anhieb entdecken, seine Gerechtigkeit dennoch sieht. Gott besiegt das Böse. Und Gottes Gericht über Bösem ermöglicht gleichzeitig neue Hoffnung. Wir können an dieser Stelle fragen, wo ist solch ein Gott? Und da gibt die Bibel auch eine Antwort, und ich möchte uns 3 Verse, nämlich die letzten Verse aus dem Propheten Micha, Buch im Alten Testament, vorlesen. Micha Kapitel 7, die Verse 18 bis 20, und ich lese nach der Übersetzung Basisbibel. Überschrieben sind diese 3 Verse mit den Worten: Gottes grenzenlose Güte. Gibt es einen Gott, der so handelt wie du, der Schuld vergibt und Fehler nicht anrechnet? Tut er es nicht für den Rest seines Eigentums? Ja, er hält nicht für immer fest an seinem Zorn, denn die Güte liegt ihm mehr am Herzen. Er wird wieder Erbarmen mit uns haben. Er wird unsere Schuld zertreten und alle unsere Vergehen tief im Meer versenken. Ja, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham mit Güte begegnen. So hast du es unseren Vorfahren geschworen, und zwar von Anfang an. Worum geht es hier in diesen 3 Versen? Die Frage eben, wo ist solch ein Gott so unvergleichbar, weil er nämlich Sünden vergibt und er erlässt die Schuld, er rechnet das Böse nicht länger zu. Können wir fragen, wo passiert das denn in dieser Welt? Wo erleben wir Gott? Und ich denke, da ist es wichtig, nicht auf die anderen zu schauen, sondern auf unser eigenes Leben. Wo ist in meinem Leben Schuld? Wo ist da etwas Böses in meinem Herzen und wie gehe ich damit um? Und wo ist für mich solch ein Gott, der mir vergibt, der meine Schuld mir erlässt? Wir können in der Welt herumlaufen und gucken, wie wir mit unserer Schuld umgehen und wir werden keinen Platz finden, keinen Menschen finden, keine andere Stelle finden, wo wir wirklich unsere Schuld loswerden, wo wir Vergebung erfahren. Wo ist solch ein Gott? Gott ist der einzige wahre Gott, der Schuld vergibt und der Sünden vergibt. Und der zweite Aspekt in diesen Versen ist, Gott ist gut. Ja, wir können Gottes Güte, die grenzenlos ist, erfahren. Mit wem können wir das vergleichen? Gottes Güte, Güte liegt Gott am Herzen. Das ist sogar ihm viel mehr wert, gütig zu sein, Erbarmen mit uns Menschen zu haben, als das Böse an uns Menschen zu sehen. Er möchte gerne, dass wir frei werden davon. Gott hält nicht an seinem Zorn fest, sondern er hat Erbarmen mit uns. Das ist eine so gute, frohe Botschaft an diesem heutigen Morgen für uns jeden Einzelnen. Gott zertritt die Schuld und versenkt sie im tiefsten Meer. Ich bin immer davon ausgegangen, dass noch kein Mensch am tiefsten Punkt der Erde im Meer war. Ich habe mich jetzt gestern, als ich das nochmal gegoogelt habe, ich dachte, ich muss das doch nochmal herausfinden. Es hat mich doch beschäftigt, festgestellt, dass schon 7 Menschen da waren. Okay, das ist jetzt noch nicht die Masse, aber was ich auch gelesen habe, was haben sie dort gefunden am tiefsten Punkt des Meeres, außer dass da außergewöhnliche Tiere leben im Dunkeln und es sogar Fische gibt, die selber Licht produzieren, damit sie ihre Beute anlocken oder Beute finden können. Was hat man da noch gefunden? Eine Plastiktüte. Ja. Müll. Unsere Schuld und unsere Sünde ist genauso Müll. Will nicht sagen, das ist jetzt der Beweis, ne? Aber es ist ja fürchterlich, dass unser menschliches Handeln bis in die tiefsten des Meeres eine Auswirkung haben. Müll findet man 11 Kilometer tief im Meer. So tief ist der tiefste Punkt, etwa 11.000 Meter. Wir können jetzt an dieser Stelle einen wichtigen Einschub noch machen und ich finde das auch gut, mal zu überlegen, wer war denn eigentlich dieser Micha, der jetzt diese Worte über Gott sagt, der diese Frage stellt, die er gleichzeitig auch beantwortet. Wo ist solch ein unvergleichbarer Gott, so wie du es bist, der die Schuld vergibt? Michael, der gehörte zum Volk der Juden, also in Judäa hat er gelebt, also im Südreich von Israel. Israel war ja geteilt ins Nordreich und ins Südreich. Aber sein Wirken war einerseits in Jerusalem zu Zeiten Jesajas, andererseits galten aber seine Prophezeiungen sowohl für das Nordreich als auch für das Südreich Israel. Und in dem, was er sagt, spricht er über Gericht und gleichzeitig auch Heil, also Hoffnung durch Rettung. Am Anfang von dem Buch finden wir Gerichtsworte, dann spricht er über das kommende Heil, die Rettung, die Gott, diesen roten Faden, den Gott durch die ganze Bibel hindurchzieht, wo Gott einen Weg schafft, dass wir Menschen einen Zugang zu Gott gewinnen. Und in den letzten 2 Kapiteln noch einmal abschließende Mahnungen und dann dieser hoffnungsvolle Teil. Wo ist solch ein Gott so unvergleichbar? Einerseits fängt er an mit einer Klage über Lügen und Sünden, über das Unrecht und dann gleichzeitig den Triumph Gottes durch seine Gnade. Und dass er seinen Sohn, und da knüpfen wir jetzt am Neuen Testament an, Gott seinen Sohn Jesus Christus zu uns geschickt hat und seine Gnade durch ihn hat wirken lassen, dass er am Kreuz für alle Schuld gestorben ist und alles hinweggetragen hat. Der Name Micha ist auch interessant, was der bedeutet. Wer ist wie der Herr? Wer ist wie Gott? Es ist ein Bibeltext voller Zukunftshoffnung, den ich gerade vorgelesen habe, diese drei Verse. Zwei Gründe für diese Zukunftshoffnung. Die erste, wenn wir eben fragen, wo ist solch ein Gott? Gott ist unvergleichbar, haben wir schon gesagt. Niemand kommt ihm gleich durch seine Güte und Gnade, Vergebung und Erbarmen. Und dafür gebührt Gott alle Ehre, aller Lob, aller Anbetung. Weil Gott gnädig und gütig ist, vergibt er unsere Schuld und Sünde, unsere Übertretungen. Was sind dann aber Übertretungen? Gott hat uns eine Richtschnur gegeben, das ist ja, steht ja im Gesetz, in den 10 Geboten beispielsweise. Und manchmal ist uns das eben nicht so wichtig. Oder wir denken, naja, das vieles von dem halte ich ja schon nicht. Einerseits lüge ich vielleicht nicht so viel und Diebstahl tue ich schon gar nicht. Und Betrug habe ich auch in meinem Leben noch nicht getan. Aber was mein Nachbar hat, das hätte ich auch ganz gerne. Und das ist dann irgendwie, naja, da haben wir dann ein Recht drauf oder so, mal ein bisschen leidisch oder mal Gartenzaun gucken zu dürfen. Dabei ist doch Gott derjenige, der uns so reichlich beschenkt mit allem, was wir brauchen. Wir gehen unsere eigenen Wege mit unserer, manchmal auch mit unserer eigenen Ethik. Wir fragen gar nicht mehr Gott, wie er eigentlich darüber denkt. Und die Basisbibelübersetzung, die sagt sogar Vergehen. Die Vergehen, die wir tun, ja, das hat irgendwie keinen Bestand. Das wird einerseits vergehen und auf der anderen Seite dachte ich so, naja, wenn ich meine eigenen Wege gehe, dann ist es ein Vergehen. Ich gehe nicht auf den richtigen Wegen und da, dieser Weg führt mich tatsächlich ins Verderben. Er führt mich nicht dorthin, wo Gott ist und wo ich wirklich Heil und wo ich Vergebung und Erbarmen erfahre. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht auch fragen, was bedeutet eigentlich Vergebung, dieses Wort? Vergebung heißt ja ver, dieses ver bedeutet weg und Gebung geben, also etwas weggeben, loslassen von dem, was nicht zu mir passt, von dem, was Gott nicht über mich denkt, nämlich all das Böse, meine eigenen Wege, das, was Gott eben nicht in seinem Willen und in seinem Sinn für uns Menschen hat. Und im Alten Testament gab es dafür sogar ein Ritual. Man hat einen Bock, einen Ziegenbock genommen, einen Schafbock, und hat auf diesen Schafbock letztendlich alle Schuld und Sünde draufgeladen und hat ihn anschließend in die Wüste geschickt. Mit dem Ziel, dass er nicht wiederkommt. Loslassen bedeutet nicht wie ein Bumerang, ich gebe etwas und nehme es wieder, sprich, ich tue etwas, was nicht dem Willen Gottes entspricht, lass mir das vergeben und anschließend nehme ich es wieder mit und handle genauso weiter, wie ich vorher gehandelt habe. Nein, Vergebung bedeutet, etwas loszulassen, mein Leben verändern zu lassen, dass ich es nicht tue, nicht wieder tue. Und wir merken aber auch, dass es uns manchmal nicht gelingt, die Dinge dann zu lassen, uns verändern zu lassen. Das ist manchmal auch ein Prozess. Manchmal schenkt Gott sogar die Gnade, dass er uns losmacht von bösem Handeln. Und manchmal ist es ein Lernweg. Und wie gut, dass Gott gütig mit uns ist. Dass seine Gnade und sein Erbarmen über uns und seine Liebe grenzenlos ist. Wie schnell verlieren wir den Mut, wie schnell verlieren wir die Geduld mit Menschen, die uns Böses tun und das wieder tun, obwohl wir ihnen vergeben haben. Und denken, also weißt du, du kannst mich gerade mal. Aber Gott ist anders. Natürlich ist dann wieder etwas zwischen Gott und mir, aber Gottes Güte und Gottes Gnade ist grenzenlos. Ich darf wieder zu ihm kommen. Und genauso wie damals die Menschen einen Sündenbock, das ist ja heute sogar noch in unserem Sprachgebrauch, wir suchen manchmal einen Sündenbock, dem wir alles aufladen können, wenn irgendwo was schiefgegangen ist, dem geben wir die Schuld, weil deswegen und weil der und so gehandelt hat, deswegen habe ich ja auch mich falsch verhalten. Und dann sucht man einen Sündenbock, dem man alles aufladen kann, der dann letztendlich alles ertragen muss. Aber genau das hat Gott gemacht. Er hat einen Sündenbock in diese Welt geschickt, seinen Sohn Jesus Christus, der alles hinweggetragen hat. Vergebung bedeutet, Jesus hat es genommen und weggetragen. Weggetragen dort und dann lesen wir hier bei Micha, ins tiefste Meer versenkt. Ja, wir können an dieser Stelle sogar festhalten, Gott hat gefallen an seiner Gnade. Gott hat gefallen an seiner Gnade. Er sieht dich und möchte, dass du Beziehung mit ihm hast. Darum hat er diesen Weg eingeschlagen, hat einen Sündenbock, seinen eigenen Sohn zu uns gesandt, dass er hinwegträgt alle Schuld. Und dieses Wort wieder, was wir in Vers 19 lesen, er wird wieder Erbarmen mit uns haben. Das bedeutet, sein Erbarmen, damit hängt ja Barmherzigkeit zusammen. Er wird es wieder und wieder, das bedeutet, dieser Zorn Gottes wird ein Ende haben, weil er Erbarmen mit uns hat. Es ist eine Verkürzung der Strafzeit sozusagen. Gottes Gericht hat ein Ende und da liegt so viel Hoffnung drin. Warum hat denn das Gericht für uns ein Ende? Weil Gott uns liebt. Mit Jesus ist ein Bund geschlossen worden, der Vergebung der Sünden. Und dieser Bund gilt für ewig. Und dieses Versprechen Gottes ist ihm wichtiger als all das Böse der Menschen. Gott trägt selbst hinweg immer wieder und schafft Frieden. Er ermöglicht für uns Menschen einen Neuanfang. Gott hat gefallen an seiner Gnade. Erbarmen mit uns bedeutet, dass er barmherzig mit uns ist. Und in diesem Wort steckt ein Wort Herz. Es geht ihm zu Herzen. Und da dürfen wir mit rechnen, dass Gott uns sieht und auch uns vergeben möchte. Es ist ein Versprechen Gottes, auf das wir uns verlassen können. Das lesen wir auch am Ende im Vers 20. Und das ist der zweite Grund der Zukunftshoffnung. Also der erste war, wo ist solch ein Gott, der uns vergibt? Und das zweite ist, dieser Grund der Zukunftshoffnung ist, dass Gott zu seinem Wort steht, zu seinen Versprechen. Hier wird Jakob und Abraham erwähnt. Abraham ist im Neuen Testament auch genannt der Vater des Glaubens. Gott hat dem Abraham etwas versprochen und das lesen wir schon im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Bibel. Und dieses zieht sich weiter durch und das können wir durch die Geschichte Israels bis in unsere heutige Zeit, können wir das belegen und verfolgen, dass Gott zu seinem Wort bis heute gestanden hat. In 1. Mose 12, da wird der Abraham, daher heißt er noch Abraham, berufen und da wird ihm gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, nämlich die sich an Gott und an seine Zusage der Vergebung halten. Und dann ein paar Kapitel weiter wird mit dem Abraham ein Bund geschlossen, wo ihm verheißen wird, du wirst einen Sohn bekommen und die Nachkommen sind so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und dann ist ja ein ganz wichtiger Satz, der bis ins Neue Testament eine Auswirkung hat. Nämlich dann sagt Abraham, antwortet darauf und sagt, Herr, ich glaube dir, was du sagst. Und die Frage an dieser Stelle auch heute Morgen ist, glauben wir, dass Gott wirklich unvergleichbar ist in seiner Güte, in seiner Vergebung für uns Menschen, in seinem Erbarmen, in seiner Liebe, die er zu uns spricht heute Morgen? Und dieser Gehorsam des Abraham, der wurde belohnt. Ja, es wurde tatsächlich so, wie Gott es vorausgesagt hat. Und auch wir Gläubigen zählen uns auch im Prinzip zu den Nachkommen von Abraham, weil wir genauso glauben wie der Abraham. Und dann nochmal ein paar Kapitel weiter in Genesis, in 1. Mose 17, wird dann von dem ewigen Bund gesprochen, wo Gott sagt, ich bin dein Gott und ich bin auch der Gott aller deiner Nachkommen. Und wenn wir von diesem unvergleichbaren Gott reden heute Morgen, der eine so große Liebe hat, eine so große Güte und Gnade, Erbarmen und Liebe zu uns, dann ist das dieser Gott, dem wir uns anvertrauen dürfen, dem wir den Glauben schenken dürfen, dass Gott auch unsere Schuld vergeben wird uns frei machen wird, uns Frieden schenken wird mit Gott. Das dürfen wir heute Morgen erleben, dass Gott zu seinen Versprechen steht. Und so wollen wir auch heute Morgen miteinander das Abendmahl feiern. Wir dürfen schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und dass wir das uns heute bewusst machen und dieses Geschenk der Vergebung annehmen, ganz bewusst. Denn Gottes Gnade und Güte gilt auch uns, aber es gibt eine Voraussetzung dafür. Und die wird auch in unserem Bibeltext genannt, nämlich da wird von dem Rest seines Eigentums, von dem Erbteil gesprochen. Und da müssen wir natürlich auch fragen, was ist damit gemeint, was bedeutet das? Es bedeutet, dass es gilt für uns Menschen, aber für diejenigen, die das auch annehmen, die bereit sind, umzukehren und Reue zu zeigen für all das Böse in unserem Herzen, für alle unsere Schuld, für alle unsere Fehler, unsere eigenen Wege, die wir gegangen sind. Buße bedeutet, wenn wir Buße tun sollen, von Herzen bereuen. Buße zu tun hat nichts damit zu tun, dass wir auf Knien irgendwelche Treppenstufen hochsteigen müssen oder uns sonst irgendwie, sondern Buße bedeutet, von Herzen zu bereuen. Wer von Herzen sagt, himmlischer Vater, es tut mir leid, dass ich eigene Wege gegangen bin, dass ich gesündigt habe, dass ich letztendlich das getan habe, was nicht deinem Willen entspricht, dann vergibt uns Gott. Gott wird auch unsere Schuld zertreten und ins tiefste Meer versenken, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und darum gilt es eben, diese Erkenntnis und Annahme zu haben, dass ich das annehme. Niemand sonst kann mir meine Schuld und meine Sünde vergeben. Keine Gnade und Güte ist größer als die unseres Gottes. Niemand hat Gottes Erbarmen verdient, sondern es ist ein Geschenk aus Liebe zu uns Menschen. Und dazu lade ich uns heute Morgen ein, dass wir darüber nachdenken, uns das bewusst machen und eine Entscheidung treffen und heute dieses Abendmahl miteinander feiern mit dem Bewusstsein, dass Gott unvergleichbar ist und das aus Liebe zu uns. Amen. Ich lade ein, mit mir zu beten. Lieber Jesus, du hast dich auf den Weg gemacht in dieser Welt zu uns Menschen, damit wir erkennen, wie groß deine Gnade, lieber Vater im Himmel, deine Güte und dein Erbarmen zu uns Menschen ist. Lieber Jesus, und du bist den Weg des Gehorsams gegangen, und wir danken dir, dass du das für uns getan hast, alle unsere Schuld hinweggetragen hast und uns frei machst, dass wir im Frieden mit Gott leben dürfen und dass wir sogar über unser irdisches Leben hinaus in deiner Herrlichkeit leben dürfen, weil das möglich geworden ist durch deine Gnade und Vergebung, deine Barmherzigkeit, dein Erbarmen und deine Güte. Dafür loben und preisen wir dich, dafür beten wir dich an und danken dir, dass wir das heute Morgen auch am Abendmahl schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du zu uns bist. Dir gebührt alle Ehre.